Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Und ich begrüße Sie an diesem Abend. In Ungarn könnte die Parlamentswahl einen Machtwechsel bringen. In den letzten Umfragen vor der Wahl lag die Partei von Ministerpräsident Orbán deutlich hinter der von Oppositionsführer Modja. Ungarn ist seit 2004 in der EU, hat sich unter Orbán aber zum Außenseiter entwickelt. Kritisiert wird seine Regierung vor allem wegen der politischen Nähe zu Moskau und der im Land grassierenden Korruption. Der Umbau des Staates durch Orbáns Fidesz-Partei hat die Unabhängigkeit von Justiz und Medien eingeschränkt. Die EU blockiert deshalb Finanzhilfen in Höhe von 18 Milliarden Euro.
Vorfreude auf den Abend. Attila und Corinna sind extra aus Österreich nach Budapest zum Wählen gekommen. Sie haben Ungarn wegen Orbáns Politik verlassen. Beide haben für die Opposition gestimmt, für Péter Modja.
Er ist jung, er ist stark. Das kann er vorzeigen, wie der Land besser machen wird. Und ich möchte wieder ein sehr gutes Leben haben.
Ja, ich bin sehr nervös und ich hoffe, kommt die Beste.
Noch wird für die Wahlparty aufgebaut. Zehntausende werden erwartet. Offenbar bereitet sich die Opposition auf einen Sieg vor. Am Morgen. Ministerpräsident Viktor Orbán gibt seine Stimme ab. Seine Botschaft? Das Land brauche Erfahrung, keine Abenteuer. Ich glaube, wir brauchen eine nationale Einheit, um stark genug zu sein. In Zeiten der Energie, der Finanz- und der Wirtschaftskrise. Von einem Journalisten wird er gefragt, ob das seine letzte Wahl war. Der 62-Jährige nimmt es mit Humor. Ich bin ein junger Mann. Den ganzen Tag über Schlangen vor den Wahllokalen. Das Land ist politisch wie nie. Die Wahlbeteiligung auf einem Rekordhoch. Herausforderer Péter Modja möchte Ungarn wieder in Richtung EU führen. Wir haben die Wahl zwischen Ost und West, zwischen Propaganda und ehrlichem öffentlichen Diskurs, zwischen Korruption und einem sauberen öffentlichen Leben. Gespanntes Warten auf das Ergebnis. Wenn Modja gewinnt, wollen Attila und Corinna wieder zurückziehen in ihre Heimat Ungarn.
Und in Budapest spreche ich jetzt mit Andreas Bachmann. Gibt es denn schon erste Zahlen zum Wahlausgang?
Nein, zum Wahlausgang gibt es noch keine Zahlen. Das hat drei Gründe. Zum einen gibt es hier in Ungarn keine Exit-Polls, so wie bei uns in Deutschland. Also es werden keine Wählerinnen und Wähler am Wahltag befragt, um eine Prognose zu erstellen. Zum zweiten, wir haben es im Beitrag gehört, hier gab es eine Rekordwahlbeteiligung von knapp 80%. Das heißt, es gibt viel auszuzählen und das dauert. Und zum dritten ist auch das ungarische Wahlsystem sehr komplex. Und deswegen gibt es noch keine Zahlen von heute. Aber mit Schließung der Wahllokale um 19 Uhr wurden noch einmal zwei Umfragen veröffentlicht, die in den vergangenen Tagen durchgeführt wurden. Und laut dieser Umfragen wohlgemerkt liegt die Tisza-Partei vorne von Péter Modja weiterhin. Die große Frage ist, wie weit vorne sie liegt. Denn Péter Modja braucht eigentlich eine Zweidrittelmehrheit, damit er nicht nur einen Machtwechsel hier in Ungarn erreicht, sondern auch einen Systemwechsel.
Andreas Bachmann, vielen Dank nach Budapest. Im Iran-Krieg stehen die Zeichen wohl wieder auf Eskalation. Präsident Trump kündigte an, die USA würden die Straße von Hormuz nun selbst blockieren. Die Gespräche seines Vizes Vance mit Vertretern der iranischen Führung in Pakistan hatten keine Einigung gebracht. Woran genau sie gescheitert sind, ist unklar. Beide Seiten warfen der jeweils anderen vor, sie beharre auf überzogenen Forderungen.
Die ganze Nacht haben die Gespräche gedauert. Doch als der US-Verhandlungsführer Vizepräsident Vance nach 12 Stunden vor die Presse tritt, verkündet er nicht den von vielen erhofften Friedensschluss. Die schlechte Nachricht ist, wir haben keine Einigung erzielt. Und ich glaube, dass das eine schlechtere Nachricht für Iran ist als für die USA. Am Ende ging es um die Frage, verpflichten sich die Iraner, keine Atomwaffen zu entwickeln? Nicht nur jetzt oder in 2 Jahren, sondern langfristig. Und diese Bereitschaft gab es noch nicht. Kurz danach besteigt er sein Flugzeug und auch die Iraner reisen ab. Deren Delegationsführer, Parlamentspräsident Ghalibaf, meldet sich schriftlich und gibt den Amerikanern die Schuld am Scheitern der Gespräche. Wir haben zukunftsweisende Vorschläge gemacht, aber am Ende ist es der anderen Seite nicht gelungen, unser Vertrauen zu gewinnen. Was die entscheidenden Streitpunkte waren, bleibt unklar, auch wie es nun weitergeht. Auf neue Gespräche setzt der Vermittler Pakistan. Dessen Außenminister hofft auf eine Fortsetzung der Waffenruhe. Noch 10 Tage sollen die Waffen schweigen, wenn vorher nicht der Streit um die Straße von Hormus eskaliert. Die USA fordern von Iran deren uneingeschränkte Öffnung. Und dem will Präsident Trump nun militärisch Nachdruck verleihen. Per Online-Post kündigt er die sofortige Blockade der Meerenge durch die US-Marine an. Das Ziel, die Gewässer von Minen zu säubern und Schiffe daran zu hindern, Iran eine Durchfahrtgebühr zu zahlen. Aus Sicht des Iran ein Verstoß gegen die Waffenruhe. Man werde darauf hart und entschlossen reagieren.
Und wir fragen nach bei Jonas Wixford in Washington. Präsident Trump hat seine Ankündigung, die Straße von Hormus zu blockieren, in US-Medien näher erläutert. Was genau hat er denn gesagt?
Ja, Donald Trump war ausführlich bei Fox News zugeschaltet und seine Kernbotschaft, was die Straße von Hormus angeht, war alle oder keiner. Also entweder alle Schiffe sollen dort frei und ohne Beschränkungen durchfahren können oder eben keins. Und keins bedeutet auch kein iranisches mehr. Donald Trump verspricht sich davon, dass auch der Iran dann kein Öl mehr exportieren, kein Geld mehr verdienen kann. Das könnte aber auch nach hinten losgehen. Erst vor 3 Wochen hatte Donald Trump selbst ein Ölembargo gegen Iran weitgehend aufgehoben, um den internationalen Ölpreis zu senken. Und der könnte durch so eine Blockade jetzt natürlich auch wieder steigen.
Und wie könnte es jetzt weitergehen?
Naja, es ist im Moment sehr unklar, ob und wann es noch mal neue Gespräche gibt. Die US-Regierung hat sich ein bisschen in eine Sackgasse manövriert. Sie kann es sich kaum leisten, jetzt lange Verhandlungen mit dem Iran einzugehen und immer wieder hingehalten zu werden. Aber genauso wenig kann es sich Donald Trump leisten, diesen Krieg jetzt wieder zu eskalieren. Der ist hier ja innenpolitisch sehr unbeliebt. Trump sagt, letztlich seien die Verhandlungen an der Uranfrage gescheitert. Der Iran möchte aus seiner Sicht wieder eine Atombombe und sei da nicht zu Zugeständnissen bereit. Und Trump sagt, wenn sich das nicht ändert, werde er den Iran vollständig zerstören. Das Problem, das ist ja mittlerweile als Teil seiner Verhandlungsstrategie durchaus bekannt. Und deswegen sind hier viele skeptisch, ob das als Drohung noch so funktioniert.
Jonas Wixford war das. Danke nach Washington. Die Villa Borsig in Berlin ist an diesem Wochenende Rückzugsort für die schwarz-rote Koalition. Seit gestern beraten dort die Spitzenpolitiker von Union und SPD unter anderem über Entlastungen für Verbraucher angesichts der hohen Energiepreise. Zuletzt hatte der öffentliche Streit zwischen Wirtschaftsministerin Reiche und Finanzminister Klingbeil für Verstimmung gesorgt. Ja, und in Berlin vor der Villa Borsig ist Matthias Deiß. Ist denn von den Gesprächen schon irgendetwas nach draußen gedrungen?
Nein, heute dringt hier absolut nichts nach draußen. Und das ist auch kein Zufall, denn alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen mir, man hat sich absolutes Stillschweigen auferlegt nach dem öffentlichen Streit zwischen Finanzminister und Wirtschaftsministerin und nach dem daraus resultierenden Wutanfall des Bundeskanzlers, weil man einen möglichen Kompromiss nicht schon öffentlich zerredet wissen will, bevor er am Ende dann überhaupt schon endgültig beschlossen ist. Alle, die hinter mir aber gerade zusammensitzen, wissen, der Druck, etwas Konkretes zu tun in Sachen Entlastung, der ist enorm. Und erst heute durch die gescheiterten Friedensgespräche zwischen dem Iran und den USA noch einmal gestiegen. Die große Frage ist jetzt, wie kann ein Kompromiss aussehen, der am Ende allen Seiten das Gesicht wahrt und auch noch finanzierbar ist? Darüber soll heute Open End geredet werden. Es wird also ein richtig langer Abend. Ob der am Ende aber auch konkrete Ergebnisse hat, das ist bisher noch offen und soll wohl auch erst morgen bekannt gegeben werden.
Danke, Matthias Deiß in Berlin. Auch auf der Klausurtagung der AfD-Fraktion in Cottbus waren die hohen Energiepreise ein Thema. Die AfD-Vorsitzende Weidel warf der Bundesregierung Untätigkeit vor. Sie forderte eine Senkung der Energiesteuer sowie die Streichung der CO2-Abgabe für Kraftstoffe. Dabei bot Weidel der Union die Zusammenarbeit an. Im Zentrum des Treffens standen Beratungen zu den wirtschafts- und sozialpolitischen Vorstellungen der AfD.
Abgeschirmt in einem Hotel in Cottbus. Hier beschließen die angereisten AfD-Bundestagsabgeordneten Positionspapiere zur Rente sowie zur Wirtschafts- und Energiepolitik. Unter anderem wird die Rückkehr zur Atomkraft gefordert und umfassende Steuersenkungen.
Wir haben Ihnen tatsächlich unsere Programmpunkte nochmals vorgestellt. Wir glauben, dass ein Sofortprogramm Not tut, vor allem die sofortige Entlastung des Verbrauchers und der deutschen Unternehmen.
Teambuilding, ebenfalls ein Ziel der Klausur. Die AfD-Fraktion ist groß, nicht alle kennen sich. Ein Programmpunkt daher, ein Abend mit Karaoke und DJ. Weidel und Chrupalla machen heute klar, sie wollen als Doppelspitze die Partei weiterführen. Nach der Pressekonferenz sollte es auch noch um die Vorwürfe der Vetternwirtschaft gehen, die es zuletzt bei der AfD gab.
Wie gesagt, will ich jetzt der Diskussion überhaupt nicht vorweggreifen. Inwieweit wir das, wird doch ein Prozess sein, der die nächsten Wochen und Tage andauert. Inwieweit wir uns da weiter natürlich auch professionalisieren wollen. Das ist immer das Ziel und das werden wir auch tun.
Doch die Abgeordneten entscheiden dann, dass man sich mit der Anstellung von Verwandten nicht befassen möchte.
Zentrale Konfliktthemen in der AfD-Fraktion wie die Frage der Wehrpflicht oder auch der außenpolitische Kurs wurden ausgeklammert. Bei manchen Abgeordneten sorgte das für Unmut. Von dieser Fraktionsklausur bleibt der Eindruck, Strittiges wird vermieden, neue Ideen werden kaum formuliert.
In der Gedenkstätte Buchenwald wird heute an die Befreiung des Konzentrationslagers vor 81 Jahren erinnert. Während der NS-Herrschaft waren hier Zehntausende Menschen ermordet worden. Einer der Überlebenden war der Großvater des Schauspielers und Entertainers Hape Kerkeling. In seiner Rede bei der Gedenkveranstaltung mahnte der Enkel eindrücklich, die NS-Verbrechen nicht zu vergessen.
Rosen und Innehalten für die Opfer des Konzentrationslagers Buchenwald. Nur zwei KZ-Überlebende sind in diesem Jahr zur Gedenkfeier gekommen. Angereist sind Kinder und Enkel von Häftlingen wie Hape Kerkeling. Er spricht über seinen Großvater und warum das Erinnern so wichtig ist.
Ich stehe hier heute auch, weil mich die aktuelle politische Entwicklung in unserem Land zutiefst alarmiert. Wenn heute wieder Kräfte erstarken, die unsere Erinnerungskultur diffamieren, dann ist das ein Schlag ins Gesicht aller Opfer und ihrer Nachfahren. Buchenwald ist eine steingewordene Warnung.
56.000 Menschen wurden hier von den Nationalsozialisten ermordet. Das Gedenken an die Opfer wird seit Jahren von politischen Gruppen instrumentalisiert, beklagen Verantwortliche der Gedenkstätte.
Je weniger Überlebende es gibt, die sich wehren können gegen Missbrauch, gegen Vereinnahmung, desto stärker versuchen einzelne politische Gruppen, die Erinnerungskultur anzugreifen, ihre eigenen politischen Zwecke in den Gedenkstätten, die sie als Bühnen missbrauchen, durchzusetzen.
Mit einem interreligiösen Gebet auf Hebräisch und Deutsch endete die Gedenkfeier an das Lager, das vor 81 Jahren befreit wurde.
Wir kommen zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart klar gegen den Hamburger SV gewonnen. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß siegte 4:0. Zuvor hatte der erste FC Köln Bremen mit 3:1 geschlagen.
Ganz großes Aufatmen beim ersten FC Köln. Endlich wieder ein Erfolg nach 8 sieglosen Spielen. Nach diesem Foul gibt es bereits in der 7. Minute Elfmeter für den FC. Der 19-jährige Said Elmala trifft gegen Werder ganz cool mit seinem 11. Saisontreffer. Die Norddeutschen in Rückstand und ab der 24. Minute auch noch in Unterzahl. Rot für Friedl nach einer Notbremse. Köln deutlich überlegen mit viel mehr Ballbesitz. Das 2:0 fällt aber erst in der 65. Minute nach reichlich Durcheinander im Bremer Strafraum. Ragnar Ache, der Torschütze, entschieden ist das Spiel noch nicht. Denn Ache foult den Mann im eigenen Strafraum. Schmid lässt Schwäbe in der 76. Minute keine Chance. Die dezimierten Bremer hoffen wieder. Das 3:1 für den FC schließlich in der 7. Minute der Nachspielzeit. Ein Eigentor von Bremens Keeper Backhaus. Köln jubelt, Werder leidet. Der Abstiegskampf hochspannend.
Als erste Frau wird Marie-Louise Eta Cheftrainerin in der Fußball-Bundesliga. Sie übernimmt den Posten bei Union Berlin bis zum Saisonende. Bisher war die 34-Jährige dort für die U19-Mannschaft zuständig. Union Berlin hatte in der Nacht Trainer Baumgart entlassen nach einer erneuten Niederlage gestern. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 13. April.
In den Südosten und Osten strömt auf der Vorderseite eines Tiefs warme Luft. Ansonsten haben wir es mit kühler Luft zu tun. In der Nacht regnet es vom Südwesten bis in den Osten gebietsweise. Am Tag ist es meist bedeckt, gebietsweise regnet oder schauert es. Im Südosten und später auch im Osten scheint häufiger die Sonne. Am Abend auch in Bayern einzelne Schauer. In der Nacht 8 Grad im Rhein-Main-Gebiet, 2 Grad in Schleswig-Holstein. Am Tag 9 Grad im Schwarzwald, 22 Grad in Niederbayern. Am Dienstag im Westen Lichtblicke, kaum Schauer, sonst viele Wolken mit Regen und Schauern, im Norden noch einzelne Gewitter. Am Mittwoch vom Westen und Nordwesten bis zur Mitte freundlich, sonst mehr Wolken als Sonne und vereinzelt Schauer. Am Donnerstag Sonne, Wolken, hier und da Schauer.
Die Tagesthemen mit Julia Niharika-Senn melden sich heute um 23.35 Uhr. Darin schauen Sie auf den aktuellen Stand bei der Parlamentswahl in Ungarn und stellen die erste Cheftrainerin in der Fußball-Bundesliga der Männer vor. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.